Ja, einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Begrüßen möchte ich uns heute am ersten Advent mit einem ganz bekannten Vers, und zwar aus Johannes 3, der Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ich finde, dieser Vers passt sehr gut zur Adventszeit. Gott liebt uns Menschen so sehr, dass er seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, zu uns auf die Erde geschickt hat. Und das Ganze, damit wir nicht verloren gehen müssen. Und an genau das denken wir, genau das feiern wir zur Weihnachtszeit. Jetzt merken wir ja jedes Jahr wieder, dass die Geburt Jesu an Weihnachten eher zur Nebensache wird. In unserer heutigen Zeit denken die meisten an Geschenke, an Gebäck, an Gemeinschaft und viele andere Sachen. Und das Wichtigste an Weihnachten geht eigentlich verloren. Wir sollten aufpassen, dass wir uns davon nicht zu sehr beeinflussen lassen. Gerade die Weihnachtszeit lässt sich sehr gut dazu nutzen, von dem Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus weiterzuerzählen. Und diese Gelegenheiten, die Gott uns schenkt, die sollten wir auch nutzen. Egal, auf der Arbeit, in der Schule, bei Verwandten. Wir sollten jede Gelegenheit nutzen, die Gott uns schenkt, von ihm weiterzuerzählen. Dass er zu uns hier auf die Welt gekommen ist und für uns am Kreuz gestorben ist. Ja, lasst uns das gerade in der Adventszeit auch tun. Und nun möchte ich beten und bitte, dass wir dazu aufstehen. Ja, lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus zu uns hier auf die Welt gesandt hast. Ja, dass du, Jesus, für uns am Kreuz gestorben bist, dass du auferstanden bist. Ja, und dass wir dadurch zu dir in den Himmel kommen dürfen, dass du den Tod, die Sünde besiegt hast. Ja, Herr, dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Und gib uns doch auch Mut, dass wir ja dieses Zeugnis, dass wir dein Evangelium doch wirklich auch in die Welt hinaustragen können, dass wir jetzt auch gerade die Adventszeit, die Weihnachtszeit dazu nutzen, dies doch auch zu tun. Bitte schenk uns doch auch Gelegenheiten und wirklich auch den Mut, dein Evangelium in die Welt hinauszutragen. Darum bitte ich dich. Du siehst auch all die verfolgten Geschwister von uns, die verfolgten Christen dieser Welt, die nicht so einfach Gottesdienst feiern können, die stark verfolgt werden. Ich bitte dich, dass du sie segnest, dass du weiterhin bei ihnen bleibst und dass du uns auch viel Weisheit schenkst, dass wir uns für sie einsetzen können, auch alle Organisationen wie Open Doors oder andere. Gib ihnen viel Weisheit und Mut, sich für die Christen einzusetzen. Ich möchte dich auch für unsere Regierung bitten. Du siehst, wie weit sie sich schon von dir entfernt hat. Herr, bitte schenke da deinen Segen, schenke ein Umdenken zurück zu dir. Ja, und wir danken dir, dass wir wissen, dass du alles in deinen Händen hältst, auch das ganze Weltgeschehen. Herr, dafür danke ich dir. Und so danke ich dir, dass du heute mitten unter uns bist. Ja, Herr, und so segne noch jetzt diesen Gottesdienst. Amen. Wir wollen auf unser erstes Lied hören. Es heißt, nun jauchzt all ihr Frommen. Dann möchte ich alle Gäste ganz besonders begrüßen, die heute hier sind. Und wenn sich jemand vorstellen möchte oder wenn sonst jemand einen Gruß weitergeben will, dann könnte er es jetzt gerne tun. Wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich Grüße von Hanna. Die liegt im Krankenhaus. Also keine Angst, nicht durch Corona, aber nicht durch was anderem im Krankenhaus. Und wir sollten doch bitte im Gebet an sie denken. Dann möchte ich alle ganz herzlich begrüßen, die diese Woche Geburtstag hatten oder heute haben. Und zwar war das einmal Ewald und heute hat Andreas und Anja auch Geburtstag. Und von der Gemeinde aus wünschen wir euch alles Gute, Gottes reichen Segen für euer neues Lebensjahr. Ich habe einen Vers für euch, den Psalm 37, Vers 5. Da heißt es, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Dann kommen wir jetzt zu einigen Informationen aus unserem Gemeindeleben und da möchte Niklas zuerst etwas weitergeben.
Ja, erster Advent, also Weihnachten steht vor der Tür. Weihnachten müssen wir ein bisschen anders feiern dieses Jahr in der Gemeinde. Ihr wisst warum. Und deswegen haben wir 3 Gottesdienste über Weihnachten, 2 an Heiligabend und einen am ersten Weihnachtstag mit jeweils 50 Plätzen, die wir besetzen können. Und ihr könnt euch einen Gottesdienst aussuchen. Ihr könnt auch eure Gäste mitbringen. Aber wir bitten darum, dass eben nur ein Gottesdienst pro Person besucht wird. Der erste Gottesdienst wird Heiligabend um 15.30 Uhr stattfinden, ohne Gesang, ohne Gemeindegesang natürlich. Dann der zweite um 17 Uhr, auch Heiligabend, wieder ohne Gemeindegesang. Und am ersten Weihnachtstag um 10 Uhr mit Gemeindegesang. Dazu liegen Listen aus, im Foyer für jeden Gottesdienst eine Liste und ihr könnt euch da eintragen. Macht es bitte so, dass ihr für jede Person, die teilnimmt, in ein Feld den kompletten Namen schreibt. Also jetzt nicht Müller 3-mal, sondern Volker Müller, Ina Müller, Jette Müller und wenn die Tochter noch zu Besuch ist, Hanja Müller. Alle auflisten, dass wir die Namenslisten eben genau haben. Diese Anmeldungen sind dann auch verbindlich, also man kann nicht noch kurzfristig dann da rein, ohne sich angemeldet zu haben. Tragt euch ein. Wenn euch das egal ist, in welchen Gottesdienst ihr geht, könnt ihr ja so ein bisschen gucken, dass das gleichmäßig verteilt ist. Das würde uns helfen. Aber die Anmeldelisten liegen da jetzt aus.
Ja, vielen Dank. Dann ist der neue Gemeindebrief da. So sieht er aus. Für alle Gemeindemitglieder liegt er im Fach. Und im Foyer liegen auch noch einige Exemplare drauf. Einige Exemplare aus, also nehmt ihn gerne mit. Er ist für Dezember und Januar, alle wichtigen Informationen stehen da drin, zum Beispiel auch alles zu den Weihnachtsgottesdiensten. Dann haben wir ja Kindergottesdienst, aber ihr wisst es, die gehen schon um 10 Uhr in ihre Gruppen. Ich möchte jetzt aber trotzdem noch für sie beten. Ja, lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir hier viele Kinder haben, die zu unserer Gemeinde kommen, dass wir viele Mitarbeiter haben, die für die Kinder ein besonderes Programm ausarbeiten. Ich danke dir, dass du mitten unter ihnen bist und so segne doch auch ihre Zeit. Amen. Dann haben wir nächsten Sonntag Abendmahlsgottesdienst. Ja, wie gewohnt, in beiden Gottesdiensten. Also könnt ihr euch gerne darauf einstellen. Nächsten Sonntag ist Abendmahl. Dann haben wir auch heute wieder einen Gebetsdienst. Und zwar stehen Wolfram und Sabine Hildebrand nach dem Gottesdienst bereit, mit euch zu beten. Also sprecht sie gerne an. Dann, wenn der Gottesdienst vorbei ist, steht draußen im Foyer 2 Behältnisse für die Kollekte. Also wenn ihr den Gottesdienst verlasst, werft doch gerne eure Kollekte dort hinein. Und dann wollen wir jetzt vor der Predigt auf 2 Lieder hören. Das erste Lied heißt Du kamst zu uns und es passt sehr gut zu unserer Adventszeit. Unser Herr Jesus Christus kam zu uns hier auf diese Erde.
Liebe Gemeinde, Adventszeit, jetzt ist es soweit. Das erste Lichtlein brennt. Die Adventszeit, wenn man sie geistlich betrachtet, geistlich erleben möchte, ist ja eine Zeit, die uns auch daran erinnern möchte, dass Jesus einmal wiederkommt. Ein Gedanke, der ja im Trubel des Alltages oft untergeht. Jesus wird einmal wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten, mich und dich. Jederzeit kann es soweit sein. Jesus kam vor 2000 Jahren, aber genauso wichtig ist, er wird einmal kommen. Dann nicht als kleines, schwaches Kind von Bethlehem, sondern als Richter der Welt. Der Gedanke passt ja überhaupt nicht so in unseren Alltag, in unsere Zeit, in die Gesellschaft. Wir sind ja darauf gepolt, dass wir das Leben genießen wollen und es soll auch so weiterlaufen. Jede Störung ist eigentlich unwillkommen, Corona sowieso und jetzt noch so eine Riesenstörung, dass da alles platt gemacht wird. Nee, lieber nicht. Wir wollen, dass sich die Probleme lösen. Ja, es gibt ein paar Probleme, die müssen sich auch lösen, aber ansonsten soll ja eigentlich alles so bleiben, wie es ist. Am besten, es bleibt im Prinzip zumindest alles beim Alten. Doch das ist ja eine Illusion. Ja? Ganz egal, welchen Glauben man anhängt, welche Weltanschauung man hat, Fakt bleibt, die Welt wird einmal enden. Das weiß eigentlich jeder. Auch die Wissenschaft weiß es. Ja? Entweder es kommt zu einem Atomkrieg, ja? Atomwaffen sind ja genug da, irgendwann werden sie auch eingesetzt und dann wird die Erde hochgepustet. Oder der Klimawandel greift zu, die Erde erhitzt sich so doll, dass man hier einfach nicht mehr leben kann. Oder die Sonne explodiert oder ein Komet stürzt auf die Erde. Es gibt tausend Varianten, irgendeine wird irgendwann, allein schon vom Gesetz der Chance her, irgendwann stattfinden. Also die Welt geht unter, die Frage ist nur wann und wie. Und da lehrt die Bibel eben, die Welt endet, wenn Jesus wiederkommt. Vielleicht geht dem ein Atomkrieg voraus, das kann sein. Oder der Klimawandel wird so drastisch, dass man hier nicht mehr leben kann. Aber das ist eigentlich gar nicht das Entscheidende, wie die Welt endet. Entscheidend ist, am Ende richtet Jesus über dich und mich. Am Ende kommt er wieder. Und diesen zentralen Gedanken möchte uns Jesus verdeutlichen durch ein Gleichnis, was er uns erzählt. Es ist das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen. Wir finden das in Matthäus 25, die Verse 1 bis 13, unser heutiger Predigttext. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern und seinen Zuhörern: Wenn Gott sein Werk vollendet, dann wird es zugehen wie in der folgenden Geschichte. 10 Brautjungfern gingen mit ihren Lampen hinaus dem Bräutigam entgegen, um ihn zu empfangen. 5 von ihnen handelten klug, die anderen 5 gedankenlos. Die Gedankenlosen nahmen nur ihre gefüllten Lampen mit, während die Klugen auch noch Öl zum Nachfüllen mitnahmen. Weil der Bräutigam sich verspätete, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte der Ruf: Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die 10 Brautjungfern standen auf und brachten ihre Lampen in Ordnung. Da baten die Gedankenlosen die anderen: Gebt uns von eurem Öl etwas ab, denn unsere Lampen gehen aus. Aber die Klugen sagten: Ausgeschlossen, dann reicht es weder für uns noch für euch. Geht doch zum Kaufmann und holt euch welches. So machten sich die 5 auf den Weg, um Öl zu kaufen. Inzwischen kam der Bräutigam. Die 5 Klugen, die darauf vorbereitet waren, gingen mit ihm hinein zum Hochzeitsfest und die Türen wurden geschlossen. Schließlich kamen die anderen nach und riefen: Herr, Herr, mach uns auf! Aber der Bräutigam wies sie ab und sagte: Ich versichere euch, ich kenne euch nicht. Darum seid wachsam, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde im Voraus. Im Gleichnis geht es ums Warten. Es handelt von einem Bräutigam. Dieser Bräutigam symbolisiert Jesus in diesem Gleichnis. Dieser Bräutigam kommt. Jesus kommt, Jesus wird kommen. Wann der Bräutigam kommt, das wissen die Brautjungfern nicht. Die Brautjungfern, das sind Freundinnen der Braut gewesen, was heute ungefähr so die Trauzeugen sind. Traditionell waren es Jungfrauen. Und diese Trauzeugen, Brautjungfern, die sollten eben den Bräutigam in Empfang nehmen. Und so warten sie. Sie warten auf den Bräutigam. Auch wir sind ja eigentlich ständig am Warten. Im Prinzip warten wir unser ganzes Leben lang. Es fängt schon an als Kind, da warten wir, dass wir ein bestimmtes Alter erreichen, um dann mehr zu dürfen. Also als Kind warten wir, dass wir 12 Jahre alt werden, dann können wir endlich spannende Filme im Kino sehen. Oder wir warten darauf, dass wir 16 sind, dann dürfen wir das erste Mal alleine weg, vielleicht feiern gehen mit Freunden, Spaß haben. Und dann müssen wir ja nur noch 2 Jahre warten, dann haben wir einen Führerschein, können Auto fahren. Wenn wir den Führerschein haben, dann warten wir auf den richtigen Ehepartner, der dann hoffentlich irgendwann kommt. Wenn er kommt und wir ihn gefunden haben, dann warten wir auf Kinder, schließlich auf die Gehaltserhöhung, die Beförderung und am Ende warten wir auf die Rente. Also warten, warten, warten. Immer geht es darum, dass wir auf uns etwas sehnen, was wir noch nicht haben. Und sobald wir etwas besitzen, was wir haben, verliert es sofort an Bedeutung. Wenn ich mal so zurückdenke, mit 8 Jahren, da habe ich auf meine Lego-Ritterburg gewartet, ja, jetzt um diese Zeit, habe ich mir gewünscht. Und es war das Größte für mich, dass ich sie bekommen würde. Wenn ich heute daran zurückdenke, eine Lego-Ritterburg, also das ist mir komplett egal. Dann warten wir sehnlichst auf einen Job, aber wenn wir ihn dann haben, dann stöhnen wir auch ziemlich schnell, wie anstrengend er ist und wie die Kollegen manchmal nerven. Sobald wir etwas haben, wollen wir etwas anderes haben, das nächste haben. Der Milliardär oder Millionär John D. Rockefeller war einst der reichste Mann der Vereinigten Staaten und er wurde gefragt, Herr Rockefeller, wie viel Geld brauchen Sie noch, um zufrieden zu sein? Wie viel Geld brauchen Sie noch, damit Sie endlich zufrieden sind? Und Rockefeller sagt, ich brauche immer noch ein kleines bisschen mehr. Darum geht's. Immer noch ein kleines bisschen mehr. Egal, was man hat, egal, wie reich man ist. Warum ist das eigentlich so? Das ist ja angelegt in uns Menschen. Warum warten wir immer auf mehr? Es hat den Grund, dass in unserem Herzen eine Lücke klafft. Eine Lücke, ein seelisches Defizit, was niemand von uns von selbst aus stillen kann. Ein Defizit, was nur Jesus füllen kann. So hat Gott uns konzipiert. Jeden Menschen hat er so gebaut, dass da etwas ist, was nur Gott füllen kann. Eine tiefe Sehnsucht, die durch nichts anderes zu stillen ist als durch Jesus. Wir sind Gottes Geschöpfe und wir können nur zufrieden sein, wenn wir auch Gemeinschaft mit Gott haben. Und darum wird dieses ständige Warten erst enden, wenn Jesus wiederkommt. Erst dann ist das Warten zu Ende. Erst dann schließt sich diese Lücke, die nichts und niemand anderes füllen kann als Jesus allein. Der Kirchenvater Augustinus hat gesagt, zu deinem Eigentum, Gott, hast du uns erschaffen und ruhelos ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Es gilt für jeden Menschen. Jeder Mensch ist dazu geschaffen, um bei Gott endgültige Ruhe zu finden. Und solange wir diese Ruhe nicht bei ihm gefunden haben, sind wir ruhelos, bleiben wir ruhelos. Das Warten auf Jesus ist also etwas anderes als das Warten auf die Ritterburg oder auf den Führerschein oder darauf, dass wir den richtigen Lebenspartner finden. Denn Jesus wird uns vollends ausfüllen. Darum ist das Warten auf Jesus auch etwas anderes. Es verändert unser Leben. Wartet nicht auf die nächste Gehaltserhöhung, sondern wartet auf Jesus, so sagt uns dieses Gleichnis. Und dafür gibt es 2 gute Gründe, warum wir auf Jesus warten sollen, warum du dich darauf einstellen solltest, Jesus kommt wieder und warum du es auch sehnlichst erwarten solltest. 2 Gründe. Zunächst einmal, es verleiht uns Sicherheit. Und dann, es macht uns wachsam. Das Warten auf Jesus verleiht mir Sicherheit. Unser Leben ähnelt ja einem Schiff auf hoher See. Da geht es manchmal recht stürmisch zu. Klar, es gibt auch die schönen Zeiten, wo der Wind von hinten bläst und wo die Sonne scheint und wo man richtig Seemeilen macht, vorankommt. Aber es gibt natürlich auch viele Zeiten, da weht der Wind von vorne, da ist man in einem Sturm, manchmal sogar große Wellen, die dann gegen das Lebensschiff schlagen. Manchmal geraten wir in Seenot, der Sturm zerreißt das Segel. Wir merken, wie unser Vorrat, unsere seelische Energie langsam zu Ende geht und es wird knapp. So ist unser Leben, wie ein Schiff auf hoher See. Nun sagt der Philosoph Blaise Pascal, es ist herrlich, auf einem Schiff zu fahren, das zwar von Stürmen geschüttelt wird, von dem man aber weiß, dass es unter allen Umständen im Hafen ankommen wird. Es ist herrlich, ein gutes Gefühl, auf einem Schiff zu fahren, das zwar von Stürmen geschüttelt wird, von dem man aber weiß, dass es unter allen Umständen im Hafen ankommen wird. Da beschreibt Pascal exakt die Lage, in der wir uns als Christen befinden. Ja, dadurch rütteln Stürme unser Leben. Unser Lebensschiff auf hoher See ist am Schwanken. aber wir wissen zu 100%, dass wir im Hafen ankommen. Es geht auf und ab, aber wir wissen, wir erreichen unser Ziel. Dafür sorgt Jesus, weil er uns entgegenkommt. Er kommt wieder. Er wird uns aus jeder Seenot retten. Er wird das Böse ein für alle Mal besiegen. Jesus kommt wieder. Ich weiß, dass mein Lebensschiff im sicheren Hafen ankommt. Und dieses Warten auf Jesus, diese Gewissheit, gibt mir Sicherheit. Ich weiß, wo ich ankomme. Ich lande letztendlich in Jesu Arm. Egal, wo ich mich jetzt befinde, egal, wie meine Lage momentan ist, am Ende bin ich bei Jesus, weil er kommt mit offenen Armen, um mich aufzunehmen. Das gibt mir Sicherheit, das Wissen, dass Jesus kommt. Und zweiter wichtiger Grund, um auf Jesus zu warten, das Warten auf Jesus macht mich wachsam. Jederzeit kann Jesus wiederkommen. Jederzeit kann es soweit sein und er fordert Rechenschaft von uns. Wer das beherzigt, der lebt anders, der lebt konsequent für Jesus. Ich hatte mal einen Biolehrer, der hieß Herr Wichering, den habe ich nicht in guter Erinnerung. Das war eigentlich so ein fieser Knochen, kann man sagen. Aber der Herr Wichering hatte eine raffinierte Methode entwickelt, wie wir Schüler dem Unterricht folgen. Und zwar hat er es so gemacht, zu Beginn einer jeden Stunde hat er zufällig einen Schüler rausgesucht. Also er hat gesagt, er hat es zufällig gemacht. Es war offensichtlich, dass die Jungs häufiger rankamen als die Mädchen, aber okay, das ist eine andere Sache. Er meinte, ich suche zufällig einen raus. Und der Schüler, den er dann rausgewählt hat, der musste die letzte Stunde referieren. Der wurde abgefragt, was haben wir letzte Stunde gemacht, was bedeutet das, ja. Und dann hat er dafür eine Note bekommen, der Schüler, ja. Keiner wusste, wer drankommt. Und das hatte zur Folge, dass wir alle den Stoff der letzten Stunde immer parat hatten, weil wir wussten, jederzeit drohte der Ernstfall. Jederzeit kann es sein, dass Herr Wichering sagt, Niklas Lars, ab nach vorne, abfragen. Jederzeit drohte der Ernstfall. Jederzeit droht der Ernstfall. Jesus kann jederzeit wiederkommen. Nehmt das ernst. Man würde jetzt sagen, nee, das gefühlsmäßig kann das eigentlich nicht sein. Passiert nicht, nicht. Aber wenn wir mal das laufende Jahr reflektieren. Wer von uns hätte im Januar gedacht, dass wir hier so sitzen, wie wir jetzt sitzen? Wer von uns hätte gedacht, dass es Monate gab, wo die gesamte Welt aufgefordert war, zu Hause zu bleiben? Wer hätte gedacht, dass wir Geschäfte nur noch betreten dürfen mit Maske? Das hätte keiner für möglich gehalten. Und pupp, jetzt ist es da. Nehmt es ernst, Jesus kommt wieder, auch wenn wir es uns nicht vorstellen können. Es passiert, es kann jederzeit passieren. Nehmt es ernst, lest in der Bibel, haltet euch an Gottes Gebote, seid bereit für den Ernstfall. Jesus sagt, seid wachsam, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, wann ich wieder komme. Das bedeutet für uns auch, haltet die Flamme des Glaubens am Leben. Wir lesen in unserem Gleichnis, alle 10 Jungfrauen legen sich schlafen. Ausruhen muss sein. Also es heißt nicht, auf Jesus zu warten, bedeutet nicht, dass man ständig unter Dampf steht und sich nie ausruht. Nein, auch die klugen Jungfrauen schlafen. Aber der Unterschied ist, die klugen Jungfrauen achten auf Öl. Das ist dieses Gleichnis von der Öllampe. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Mariko wirft das mal an die Leinwand. Damals verwendeten die Menschen solche Öllampen zum Leuchten. Das war ein ganz normaler Alltagsgegenstand, wie für uns die Nachttischlampe, Schreibtischlampe. So hatten die Leute eben damals solche Öllampen. Ihr seht da oben, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ja, wenn das so schwach ist, ist es nicht der graue Star, der euch plagt. Es ist die Lichtverhältnisse. Aber wenn ihr es erkennen könnt, da ist ein kleines Behältnis aus Ton, gefüllt mit Öl. Und dieses Behältnis aus Ton besitzt eine kleine Öffnung, erinnert vielleicht an eine kleine Teekanne. Und darin steckten die Leute einen Docht. Und der Docht brannte eben so lange, bis genug Öl in der Lampe war. Und diesen ganz normalen Alltagsgegenstand benutzt Jesus jetzt als Gleichnis. Er sagt, die Flamme da, die da brennt, das ist dein Glaube. Und dieser Glaube brennt so lange, solange du genug Öl nachfüllst. Das ist vielleicht so ein baptistischer Irrtum, dass man denkt, ich muss mich einmal bekehren, einmal muss ich getauft sein. Und dann hat sich das Thema Glaube für mich erledigt. Dann läuft es alles von alleine. Das ist falsch, sondern dein Glaube gleicht einer Flamme. Und diese Flamme muss jeden Tag genährt werden. So wie die Flamme da aus der Öllampe jeden Tag Öl braucht, so braucht auch dein Glaube jeden Tag neuen Brennstoff. Und diesen Brennstoff müssen wir nachfüllen, um die Glaubensflamme lebendig zu halten. Also der Appell von Jesus lautet, füllt eure Lampen mit Öl. Heißt, investiert in eure Gottesbeziehung. Investiert jeden Tag in euren Glauben. Und das tun wir mit drei wichtigen Komponenten. Unser Glaubensöl oder das Öl, was unsere Glaubensflamme am Leben hält, hat drei wichtige Komponenten. Gebet, Gottes Wort und Gemeinschaft. Wir müssen achten, dass diese drei Komponenten immer in unserer Öllampe vorhanden sind. Da ist das Gebet. Ohne Gebet erlischt die Flamme unseres Glaubens. Da wird es dunkel. Wenn ich nicht bete, dann stehe ich im Dunkeln, weil sich der Himmel über mir langsam verschließt. Da ziehen dann Wolken aus Angst und Sorgen auf. Bitterkeit, die im Gebet nicht bearbeitet wird, verdunkelt langsam meinen Horizont. Und ich stehe im Dunkeln, wenn ich nicht bete. Wenn ich bete, im Gebet, dann richten wir uns neu auf Jesus aus. Und dann können wir uns lösen aus diesen Fängen. Dann können sich dieses Wolkengebilde über uns auflösen. Dann können wir uns lösen aus den Fängen dieser Welt. Denn die Welt nimmt uns ja immer wieder gefangen. Das ist ja so. Der Weihnachtstrubel zum Beispiel, der jetzt ansteht, kann uns gefangen nehmen. Oder die Sorgen, die uns belasten, können uns gefangen nehmen. Und da holt uns Gebet immer wieder zurück. Zurück in Gottes Gegenwart. Im Gebet mache ich mich bereit dafür, dass Jesus kommt. Dann haben wir die Komponente Gottes Wort, die Bibel. Ich werde ja nicht müde zu betonen, wie wichtig es ist, immer wieder Bibelverse auswendig zu lernen, ein paar wichtige Verse zu können und sie zu wiederholen. Es nährt unseren Glauben. Es ist Öl, was die Flamme unseres Glaubens am Leben hält. Dass wir da täglich mal reinschauen und einen kleinen Absatz lesen und ihn mitnehmen in unseren Tag, dass wir darüber nachdenken, dass wir darüber beten. Es ist so simpel, ist mir klar, dass ihr das schon 100.000 Mal gehört habt, aber es ist so wichtig, dass wir das regelmäßig tun. Es ist das Öl, was unsere Glaubensflamme am Leben hält. Und schließlich haben wir die Gemeinschaft. Ja, man sagt mit vollem Recht, einzelne Flämmchen brennen nicht lang. Einzelne Flämmchen brennen nicht lang. Und das ist meine ehrliche Erfahrung. Ich habe ja viel Kontakt zu Leuten, die in der Gemeinde sind. Und ich habe auch Kontakt zu Christen, die sich von Gemeinde ausgeklinkt haben und gesagt haben, das brauche ich nicht oder die sind alle so komisch da, ich will da nicht hin. Und man muss es ganz nüchtern sehen. Diejenigen, die sich ausgeklinkt haben, deren Glaube hängt durch. Ja, die gehen auf der Dauer, geht der Glaube bergab. Das ist einfach quasi ein geistliches Gesetz. Ja, darum ist es so wichtig, dass wir die Gemeinschaft suchen. Gottesdienste natürlich, dass wir Hauskreise besuchen, vielleicht Zweierschaften bilden, wie auch immer, was auch immer uns da passt oder was da funktioniert. Aber es ist so wichtig, Gemeinschaft zu haben, denn nur in der Gemeinde haben wir vielleicht Vorbilder in einzelnen Bereichen, wo wir uns dran orientieren können. Oder jemand regt uns zum Nachdenken an oder fordert uns heraus, den Glauben zu leben. Gemeinschaft ist Öl für unsere Glaubensflamme. Seid nicht wie die törichten Jungfrauen, sagt Jesus. Die dachten, wenn unsere Flamme einmal brennt, dann bleibt das auch so. Die ist dann für immer an, wenn sie einmal angezündet wurde. Einmal für Jesus entschieden und ich bin immer dabei. Ich habe ja einmal vor 20 Jahren Jawohl gesagt und mich taufen lassen und jetzt bleibt mein Glaube so, wie er ist. Töricht nennt Jesus das. Jesus sagt, das ist töricht. ihr sollt sein wie die klugen Jungfrauen. Die wussten, ich muss die Flamme meines Glaubens täglich nähren. Ja, ich muss täglich gucken, dass Öl in meiner Lampe ist. Sonst stehe ich irgendwann im Dunkel. Dann wird es dunkel in meinem Glaubensleben. Darum ist es wichtig, dass ich dieses Öl mit den drei Komponenten in meiner Lampe habe. Erstens, ich bete. Ich suche immer wieder Gottes Gegenwart auf. Zweitens, Gottes Wort prägt mein Denken. Ich lese Texte. Muss nicht viel sein. Wichtig ist, kleine Absätze, die mich dann beschäftigen, die mein Denken weiterbringen. Bibelverse, die mich begleiten und die ich parat habe. Und dann schließlich Gemeinschaft. Hinterfragen lassen. Vorbilder haben. Jemanden haben, der einen auf die Schulter klopft und sagt, weiter oder nicht da weiter, sondern da weiter. Achtet darauf, dieses Öl mit den drei Komponenten in euren Lampen zu haben. Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder zu richten die Lebenden und die Toten. Macht euch bereit, seid bereit. Das ist Kernaussage der heutigen Predigt. Und ich möchte noch einmal die wichtigen Aspekte, die wir uns angeschaut haben, wiederholen. Zunächst haben wir gesehen, auf Jesus zu warten, gibt uns Sicherheit. Ja, dieses Bild vom Schiff. Wir sind wie ein Schiff oder unser Leben ist wie ein Schiff auf einer Reise durch einen großen Ozean. Und da gibt es Stürme, Gegenwind und alles Sonstige. Aber wenn wir wissen, wo wir hingehen, wenn wir wissen, dass wir am Ende in Jesu Armen landen, wenn wir wissen, dass das unser Ziel ist, dann gibt uns das Sicherheit. Sicherheit in den Stürmen unseres Lebens. Auf Jesus zu warten, macht uns wachsam. Ja, wenn wir wissen, jederzeit kann der Ernstfall drohen. Ja, fühlt sich nicht so an. Gedanklich denkt man, nein, es wird nicht passieren. Denkt an Corona, es kann jederzeit passieren. Jederzeit kann sich alles komplett ändern. Und wir sollen bereit sein, jederzeit für den Ernstfall. Und schließlich auf Jesus zu warten, das bedeutet, dass wir darauf achten, dass die Flamme unseres Glaubens nicht erlischt, sondern dass wir regelmäßig Öl in der Öllampe haben. Also investiert in euren Glauben, indem ihr betet, indem ihr Gottes Wort lernt und studiert und indem ihr immer wieder Gemeinschaft zu anderen Christen sucht. In der Adventszeit, da wimmelt es ja von Kerzen. Auf dem Adventskranz sind 4 Kerzen, die Stadtbeleuchtung ist aufgestellt, da brennen die elektrischen Kerzen, später haben wir den Weihnachtsbaum, überall Kerzen. Vor dem Hintergrund dieses Gleichnisses, da stellen uns diese ganzen Kerzen eine Frage. Wenn wir das einmal geistlich betrachten, dann können wir diese Kerzen, können wir hören, wie diese Kerzen uns eine Frage stellen. Nämlich, brennt eigentlich die Flamme deines Glaubens noch? Ist deine Glaubenskerze noch hell? Brennt sie? Füllst du regelmäßig Öl nach? Bist du bereit, wenn der Bräutigam kommt? Wir sollten vielleicht diese ganzen Kerzen in der Adventszeit einmal unter diesem Gesichtspunkt sehen und uns fragen, brennt die Flamme meines Glaubens noch? Jesus sagt, seid wachsam, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde im Voraus, wenn ich komme. Amen. Ja, Gebet, Gemeinschaft, haben wir gesagt, ist eine wichtige Komponente von unserem Öl, wie die Glaubensflamme am Leben gehalten wird. Und das wollen wir jetzt kombinieren, in Gemeinschaft beten. Man kann leise beten, aber auch gerne laut, dass wir eine Gebetsgemeinschaft haben und die schließe ich dann mit einem Gebet ab. Lasst uns gemeinsam beten. Herr Jesus, die Adventszeit steht jetzt an, 4 Wochen, wo Advent gefeiert wird und wir bitten dich, dass das für uns eine geistliche Zeit wird, dass wir diese Zeit nutzen können, um uns ganz auf dich auszurichten. Denn ja, wir sehen, wie schnell die Erde und alles um uns herum wanken kann und wir haben erkannt, dass du allein der sichere Grund bist, der sichere Fels, auf dem man sich gründen kann. Und ich bitte dich, dass wir in dieser Adventszeit uns so auf dich ausrichten können, dass wir diesen festen Grund erfahren, dass wir darauf stehen können, um dann ja bereit zu sein für dein Kommen, das jederzeit passieren kann, Herr. Ich danke dir, dass du uns das so klar sagst, uns das so klar ankündigst. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst durch deinen Heiligen Geist, dass wir dementsprechend leben und uns auch dementsprechend ausrichten. Amen. Zum Abschluss hören wir auf unser Segenslied, das heißt Bewahre uns Gott. Bitte erhebt euch zum Segen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Nehmt noch einmal Platz, wir lassen den Gottesdienst ausklingen und ich wünsche euch eine gesegnete Woche.